De repetitione textus. Die Hauptregel lautet, der Text muss so vernehmlich vorgebracht werden, dass er von den Zuhörern verstanden werden kann. Ergo muss man keine repetitiones machen, die den Verstand der Worte verwirren und verdunkeln. Und daher muss auch nichts repetiert werden, als was entweder einen vollen Sensum hat oder worin eine besondere Emphasis lieget oder was einen bestimmten Affekt anzeigt. Noch schlimmer ist die Repetitio freilich, wenn noch Pausen dazwischen eingeflickert werden. Ein Exempel. Der sonst berühmte Zacho repetiert also, das, das, das ist das ewige Leben.
So ist's recht, Herr Kantor Bokemeier. Jedoch damit der ehrliche Zachow, Händels Lehrmeister, Gesellschaft habe und hier nicht so gar allein dastehe, soll ihm ein sonst braver Praktikus Hodiernus zur Seite gesetzt werden. Der repetiert nicht nur für die Langeweile, also... Ich hatte viel Bekümmernis, ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, in meinem Herzen. Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. Ich hatte viel Bekümmernis, ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, in meinem Herzen, in meinem Herzen. Ich hatte viel Bekümmernis, ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, in meinem Herzen.
Was für eine Rüge für den Praktikus Hodiernus Johann Sebastian Bach. Vorgetragen 1725 vom Hamburger Kritikerpapst Johann Matteson, im achten Teil seiner Zeitschrift Critica Musica. Und auch wenn Matteson seine Kritik lediglich in einer Anmerkung zu Heinrich Bokemeyers Artikel von der richtigen Art der Textdeklamation vorbrachte, dürfte der Thomas Kantor Bach alles andere als begeistert gewesen sein. Mit derlei Kritik aus so prominenter Feder hatte er gewiss nicht gerechnet. Immerhin aber sollte Mattesons Beanstandung, jedenfalls nach unserem Wissensstand, die einzige Kritik bleiben, die zu Lebzeiten Bachs konkret an einer seiner Kantaten geübt wurde. Aus heutiger Sicht bemerkenswert ist jedoch ein anderer Umstand. Matteson hatte im Jahr 1725 in Hamburg Bachs Bekümmerniskantate, Bachwerkeverzeichnis Nummer 21, bereits dergestalt verinnerlicht, dass er so präzis an der Art und Weise ihrer Textdeklamation Anstoß nehmen konnte. Da das gut 10 Jahre zuvor in Weimar entstandene Stück bis dato und übrigens bis weit ins 19. Jahrhundert hinein ungedruckt war, muss Matteson also entweder Zugang zur Partitur oder aber Gelegenheit gehabt haben, dem Stück ausgiebig zu lauschen. Zu letzterem könnte sich ihm die Gelegenheit geboten haben, als Bach im November 1720 von Köthen nach Hamburg reiste, um sich auf die Organistenstelle an der Jakobikirche zu bewerben. Bekannt ist, dass sein Orgelspiel damals großes Aufsehen erregte, namentlich beim greisen Organisten der Katharinenkirche, Bachs Idol Johann Adam Reinken. Jedoch, dass Bach sein Schaulaufen in Hamburg auch mit einer Kantatenaufführung verbunden haben sollte, ist nicht überliefert. Grund genug freilich hätte er gehabt, sich damals mit einer überzeugenden Darbietung auch als künftiger Musikdirektor der ganzen Stadt ins Gespräch zu bringen. Der amtierende Musikdirektor Joachim Gerstenbüttel war schließlich schon über 70 Jahre alt und sollte nur wenige Monate später sterben. Wenn Bach damals tatsächlich auf das Hamburger Musikdirektorat geschielt und deshalb auch eines seiner Vokalwerke auf die Pulte der Jakobikirche gelegt haben sollte, wäre die Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis« gewiss die allerbeste Wahl gewesen. Warum? Weil sie gewissermaßen eine auskomponierte Visitenkarte für Bachs damalige Fähigkeiten als Kirchenkomponist war. Ja, die Kantate ist schlichtweg das Paradestück unter seinen Vorleipziger Vokalwerken. Kein weiteres seiner frühen Werke kann vergleichbare Dimensionen vorweisen. Nirgendwo sonst liefert der junge Bach ein derart umfangreiches Kompendium seiner musikalischen Ausdrucksweisen und noch dazu in solch bestechender Qualität. Große und reichhaltig besetzte motettische Chöre mit intrikaten Kontrapunkten, faszinierende Permutationsfugen, hineingewobene Choralweisen und affektgeladene tonmalerische Arien, die auch harmonisch neue Horizonte aufreißen. Nichts fehlt in diesem Meisterwerk, das mit seiner gut 40-minütigen Aufführungsdauer zugleich die längste Kantate überhaupt in Bachs Œuvre ist. Doch so überwältigend die Bekümmerniskantate auch daherkommt, ihre Genese ist in Teilen noch immer ein Rätsel. Ein Rätsel, das vor allem durch das Fehlen einer autographen Partitur bedingt ist und durch den Umstand, dass sich zu dem Stück Aufführungsstimmen erhalten haben, die teils in Weimar, teils in Köthen, teils in Leipzig entstanden. Eines machen diese Materialien aber allenthalben ersichtlich. Bach hat immer wieder an dem Werk gefeilt, es möglicherweise mehrfach vergrößert und auch hinsichtlich der Tonart und der Besetzung einzelner Sätze immer wieder experimentiert. Die ältesten erhaltenen Aufführungsstimmen zur Bekümmerniskantate entstanden im Zusammenhang mit einer Darbietung der Kantate in der Weimarer Schlosskapelle am dritten Sonntag nach Trinitatis 1714. Zu diesem Zeitpunkt scheint das Werk bereits seine finalen Dimensionen erreicht zu haben und erklang nun in jener großartigen Reihe von Kantaten, die der Hoforganist Bach seit seiner im März 1714 erfolgten Beförderung zum Konzertmeister im monatlichen Rhythmus zu Gehör brachte. Erstaunlich ist jedoch, dass die Kantatendichtung nur vage Beziehungen zu den Evangelien und Episteltexten jenes Sonntags aufweist. Und so deutet einiges darauf hin, dass die eigentliche Geburtsstunde des Stückes bereits im vorangegangenen Jahr geschlagen hatte und damals Bach und dem Kirchenvorstand der Marienkirche zu Halle an der Saale einiges an Bekümmernis bereitete. Wir schreiben Anfang Dezember 1713. In Halle sucht der Kirchenvorstand der Marienkirche einen Nachfolger für Händels Lehrer, den hallischen Musikdirektor Friedrich Wilhelm Zachow, also für jenen Komponisten, den Bokemeyer ein Jahrzehnt später in Mattesons Critica Musica gemeinsam mit Bach für seine ungeschickte Textdeklamation gerügt hatte. Bach reist von Weimar aus in die Saalestadt und legt ein beeindruckendes Probespiel auf der Orgel ab. Der Kirchenvorstand ist begeistert. Man bittet Bach, noch etwas in Halle zu verweilen und nun auch eine Kantate zu komponieren. Den Text dazu überreicht ihm der Oberpfarrer der Marienkirche, Johann Michael Heinictius. Die Aufführung glückt. Schon am 13. Dezember machen die Kirchenvorstände Nägel mit Köpfen. Sie wählen Bach zum Organisten und damit zugleich zum neuen Musikdirektor der Stadt. Bach nimmt die Wahl mündlich an und erhält tags darauf die Bestallungsurkunde. Nun aber entwickelt sich die Sache zur Hängepartie. Bach reist zurück nach Weimar. Aber weder bittet er in der Folgezeit seinen Herzog um Entlassung, noch bestätigt er schriftlich den Hallensern seine Entscheidung. Vielmehr spricht er in Weimar laut von dem vorliegenden Angebot aus der Saalestadt und macht parallel den Hallensern in einem Brief deutlich, dass er in Sachen des angedachten Festgehalts noch deutlich Luft nach oben sieht. Am 1. Februar 1714 platzt den Vorständen der Marienkirche dann der Kragen.
Meine Herren, dem Herrn Bachen ist unbedingt zu reskribieren, dass es angesichts der gegenwärtigen wichtigen Ausgaben und aus anderen erheblichen Umständen unmöglich ist, einen Zusatz bei seiner Besoldung zu machen.
Wahr gesprochen, Herr Kollege. Der Herr Bach möchte sich doch, bitteschön, binnen 2 Tagen endlich herauslassen, ob er seinen Dienst all hier antritt oder nicht. Und übrigens, seine Weimarer Labores differieren von denen hiesigen doch sehr. Hier hat er weit mehr Einnahmen aus den Akzidentia zu erhoffen. Das möge ihm unser Bote rasch mitteilen. Und basta!
Sturm und Wellen mich versehen. Sturm und Wellen mich versehen. Mich versehen.
Der Hinweis der Kirchenvorstände auf die zu erwartenden höheren Nebeneinnahmen aus den in Halle anfallenden Hochzeits- und Begräbnisfeiern zieht bei Bach nicht. Er pokert weiter. Anfang März befördert ihn schließlich sein Weimarer Herzog zum Konzertmeister und stellt ihn gehaltsmäßig mit den beiden Hofkapellmeistern gleich. Grund genug für Bach, dem Hallenser Kirchenvorstand August Becker kurz darauf endgültig abzusagen und dabei seine Hände in Sachen des Vorwurfs einer Scheinbewerbung vollständig in Unschuld zu waschen.
Hochedler, hochgeehrtester Herr, dass das hochlöbliche Kirchenkollegium meine Abschlagung der Organistenstelle befremdet, befremdet mich gar nicht, indem ich ersehe, wie es sogar wenig die Sache durchdacht hat. Sie meinen, ich habe um die erwähnte Organistenstelle angehalten, da mir doch von nichts weniger als davon etwas bewusst. So viel weiß ich aber wohl, dass ich mich gemeldet und das hochlöbliche Kollegium bei mir angehalten hat, denn ich war ja, nachdem ich mich präsentieret, gleich willens wiederum fortzureisen, wenn des Herrn Doktor Heinectius Befehl und höfliches Anhalten mich nicht genötiget hätten, das bewusste Stück zu komponieren und aufzuführen. Zudem ist nicht zu präsumieren, dass man an einen Ort gehen sollte, wo man sich verschlimmert. Dieses aber, also was die genaue Höhe der Besoldung und der Akzidenzien betrifft, habe ich in den 14 Tagen bis 3 Wochen nicht akkurat erfahren können. Und dieses ist einigermaßen die Ursache, warum ich die Bestallung zunächst angenommen und auf Begehren dann wieder von mir gegeben habe. Doch ist aus allem diesem noch lange nicht zu schließen, als ob ich solche Tour dem hochlöblichen Kollegium nur vorgespielt hätte, etwa um dadurch meinen gnädigsten Herrn in Weimar zu einer Zulage meiner Besoldung zu bewegen, dies zumal da derselbe ohnehin schon so viel Gnade für meine Dienste und Gunst hat, dass ich nicht erst nach Halle reisen muss, um meine Besoldung zu vergrößern. Ich verharre als euer hochedlen, gehorsamer Johann Sebastian Bach, Weimar, den 19. März 1714.
Ob Bach je ernsthaft vorhatte, Zachow als Musikdirektor Halles zu beerben, bleibt rätselhaft. Aber nach Lage der Dinge spricht einiges dafür, dass jenes von Bach auf Verlangen komponierte bewusste Stück für Halle nichts anderes als die Frühfassung der Kantate »Ich hatte viel Bekümmernis« war. Wie ein Text von Bachs Weimarer Kantatendichter Salomo Frank sieht die Kantatendichtung jedenfalls nicht aus. Drei Psalmzitate und zum Abschluss eine Passage aus der Offenbarung. So viele von Bibelwort bestimmte Abschnitte hat keine andere Weimarer Bach-Kantate. Und auch der Umstand, dass zwei der vier dazwischen gesetzten Arien von Rezitativen, ja sogar von affektgeladenen Accompagnato-Rezitativen eingeleitet werden, ist innerhalb der frühen Bach-Kantaten ohne Beispiel. Hingegen trägt das gedichtete Zwiegespräch zwischen Jesus und der gläubigen Seele durchaus die Handschrift von Salomo Frank. Das Kantatenlibretto wirkt so insgesamt sehr heterogen, was einerseits auf unterschiedliche Entstehungsschichten hindeutet, andererseits aber auch durch die, zumindest in der finalen Fassung, vorhandene Zweiteiligkeit der Kantate bedingt ist. Teil 1 beschreibt, eingerahmt von dem Diktum »Ich hatte viel Bekümmernis« aus Psalm 94 und dem berühmten Vers aus Psalm 42 »Was betrübst du dich, meine Seele?« einen hilflosen Gläubigen, der sich von Gott verlassen und von den Mächten der Hölle bedrängt fühlt. Auf den streng fugenartigen Eingangschor mit dem charakteristischen dreimaligen »Ich« als Auftakt folgt eine Da Capo-Arie, in der Bach demonstriert, dass ihm auch die affektgeladene Tonsprache dramatischer Opernarien nicht fremd ist. Der Kontrast zum Eingangschor, den das Zwiegespräch zwischen Oboe und Sopran hier bietet, könnte kaum größer ausfallen. Aus dem melodischen Vorrat eines kurzen, nur siebentaktigen Eingangsritornells entwickelt Bach eine wahrhaft sonderbare und schier endlose Melodie, die an Expressivität ihresgleichen sucht. In immer wieder überraschenden Wendungen, falschen Kadenzen, Vorhalten und Trugschlüssen setzt Bach die Signalworte des Textes Seufzer, Tränen, Furcht, Tod, Jammer und Schmerz und die Hilflosigkeit der Seele derart ergreifend in Szene, dass die Musik den dramatischsten Passagen einer Händeloper zur Ehre gereicht hätte. Was für eine Kirchenmusik! Den Abschluss des ersten Teils bildet ein motettisch angelegter Chor, der erstmals in der Kantate Hoffnung aufkeimen lässt. Bach muss sich dabei der Herausforderung stellen, einen der am häufigsten vertonten Bibeltexte in Musik zu setzen. Psalm 42, Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist. Hier war Bach vergleichbar. Ein Schütz, ein Schein, ein Hammerschmidt, Bernhard oder Telemann. Sie alle hatten schon ihre musikalische Ausdeutung dieser Passage geboten und dabei überzeugende tonmalerische Bilder der Unruhe der Seele, des Harrens auf Gott und der aufkeimenden Zuversicht gezeichnet. Aber was Bach hier zu Papier bringt, übertrifft die älteren Versionen um Längen, nicht nur hinsichtlich der Dimensionierung, sondern auch hinsichtlich der Vielfalt und der raffinierten Satztechnik. Bach untergliedert den Abschnitt, eigentlich in ganz organistischer Praxis, in Fantasie und Fuge. In der eröffnenden Fantasie stellt er zwei homophonen Chorblöcken, die die Frage »Was betrübst du dich?« zunächst solistisch, dann chorisch formulieren, eine in Töne verwandelte Unruhe gegenüber, wie sie so weder die Hallenser noch die Weimarer je erlebt haben dürften. Ein eng geführtes, kanonisches Geflecht durchzieht den Satz, übersät von sich überlagernden Synkopen und Hemiolen, und es ist überhaupt nicht mehr erkennbar, wo in dieser aus den Fugen geratenen Klangwelt die betonten und unbetonten Zählzeiten zu finden sind. Für die Vertonung der abschließenden Worte, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist, greift der junge Bach zu einem seiner liebsten Mittel, der sogenannten Permutationsfuge. Das heißt, zu einer Fuge mit gleichbleibenden Kontrapunkten und ohne jegliche Zwischenspiele. Ein phänomenaler Satz, denn Bach gelingt es, durch eine geschickte Instrumentierung eine Art Beschleunigung in den Text hinein zu komponieren. Zunächst wird das Thema von den Vokalsolisten vorgestellt und im Stimmentausch durchgeführt. Nun folgen die Instrumentalisten, dann der Tutti-Chor, bald gemeinsam mit den Streichern, und schließlich zwei obligat geführten Oboen, die im Reigen der vielen Themeneinsätze dem ganzen Klanggewimmel gewissermaßen die Krone aufsetzen. Mit anderen Worten, was Bach hier an musikalischer Steigerung allein durch die Instrumentierung erreicht, ist ein episches Crescendo von regelrecht rossinischen Ausmaßen. Der zweite Teil der Kantate beginnt mit einem freigedichteten Dialog zwischen gläubiger Seele und ihrem Heilsbringer Jesus, der in ein veritables Liebesduett mündet. Der musikalische Kontrast zum vorangegangenen, strengen, motettischen Satz ist gewaltig, denn der wahrhaft naturalistische Text bietet Bach Anlass genug, erneut seine Fähigkeiten im Opernstil zur Schau zu stellen, nunmehr sogar mit leicht komödiantischem Einschlag. Ja, würde man in den betörenden Versen allein das Wort Jesu durch Liebster ersetzen und keinerlei Note ändern, das Duett würde jedweder Barockoper zu stürmischem Szenenapplaus gereichen.
Komm, mein Jesu, und erquicke.
Ja, ich komme und erquicke.
Und erfreu mit deinem.
meiner Seele, die soll leben und nicht sterben. Meine Seele, die soll leben und nicht sterben.
Eigentlich fehlt in diesem kompositionstechnischen Schaulaufen des jungen Bach nur noch eine seiner Paradedisziplinen, die Demonstration seiner genialen Fähigkeit, Spruchvertonungen spielerisch mit hineingewobenen Choralmelodien zu garnieren. Dies erfolgt denn auch im anschließenden Satz, einer Kombination aus Psalm 116, Vers 7, »Sei nun wieder zufrieden, denn der Herr tut dir Guts« mit zwei Strophen des Liedes »Wer nur den lieben Gott lässt walten«. Angesichts solcher Klänge und dem wiedererlangten Gottvertrauen bleibt der von Jesus getrösteten Seele nur noch übrig, ihre Freude mit überschwänglichen Gesten in einer Generalbassarie zum Ausdruck zu bringen. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze. Entweiche nun Kummer, verschwinde, du Schmerze. Alle Bekümmernis ist nun tatsächlich verschwunden. Zeit also für den abschließenden Lobpreis des Höchsten. Und den zelebriert Bach mit einem musikalischen Husarenritt par excellence, unterstützt von nun plötzlich aufspielenden Pauken und Trompeten. Wiederum wählt Bach die Form der Permutationsfuge und setzt dabei die Worte »Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit« derart nachdrücklich in Szene, dass ein Giacomo Meyerbeer ein gutes Jahrhundert später begeistert ausrief:
»Der vorletzte Chor mit dem eingewebten Choral und die Schlussfuge sind von unendlicher Pracht, unbeschreiblicher Hoheit, ja von einem Glanz und hinreißendem Schwung, der mich ganz überwältigt.«
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lob und Ehre und Preis und Gewalt sei unser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
In der Tat, in keinem anderen Vokalwerk entfaltet der junge Bach derart konsequent und in dieser Breite ein Panoptikum seiner satztechnischen Errungenschaften. Kein Wunder also, dass er seine Bekümmerniskantate immer dann hervorholte, wenn es für ihn galt, sein Publikum mit nur einer Aufführung für sich einzunehmen. Sei es 1713 in Halle, 1714 in Weimar, um 1719 in Köthen, 1720 in Hamburg oder aber am dritten Sonntag nach Trinitatis 1723 in Leipzig, nach nur 3 Wochen im Thomaskantorat. Kein Wunder ebenfalls, dass er auf dem Umschlag der originalen Aufführungsmaterialien irgendwann als Zweckbestimmung der Kantate vermerkte:
Per ogni tempo.
Zu Deutsch: für alle Zeiten. Und dem ist nichts hinzuzufügen.